Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Die Prämien für die Krankenkassen steigen höher als vorausgesagt um bis zu 20% in einigen Kantonen. Der Mietzins wird nicht an die Teuerung gekoppelt. Das Mietrecht ist im Nationalrat durchgefallen. Dazu der Bericht aus dem Bundeshaus. Nordkorea erntet für seinen Atombombentest weltweit Kritik. Spitze bei der Hitze, über 35 Grad war es heute im Wallis, so heiß wie letztmals im Juli vor 3 Jahren. Und später dann, Angst um den Arbeitsplatz sorgt für Frust am Stammtisch, auf ein Bier mit GM-Angestellten in New York State. Und vom einstigen Rosenkavalier, der einen Polizeistaat errichtete. Dem georgischen Präsidenten Saakaschwili steht das Wasser bis zum Hals. Besuch bei der Oppositionsführerin in Tiflis. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Eva Gammeter. Sie hat die Nachrichten des Tages.
In der Schweiz werden die Krankenkassenprämien 2010 im Durchschnitt um 15% erhöht. Davon geht das Bundesamt für Gesundheit BAG aus. In einzelnen Kantonen dürfte die Steigerung bis zu 20% betragen. Nur so könnten die Reserven der Krankenkassen leicht aufgestockt werden, teilt das BAG mit. Bisher war man von einer Steigerung von 10-15% ausgegangen. Die Revision des Mietrechts ist gescheitert. Der Nationalrat beschloss mit großer Mehrheit, auf die Vorlage nicht einzutreten. Mit der Revision sollten die Mieten von den Hypothekarzinsen entkoppelt und stattdessen an die Teuerung gebunden werden. Hauptstreitpunkt war, ob die Mieten zu 100% an die Teuerung gebunden würden oder die Wohn- und Energiekosten ausgeschlossen werden sollten. Die Schweiz wird definitiv am Treffen der OECD in Berlin teilnehmen. Weiter bestätigte das Finanzdepartement, dass auch Bundespräsident Merz nach Deutschland reise. Am Treffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sollen Maßnahmen gegen unkooperative Steueroasen diskutiert werden. Solche Steueroasen standen bereits bei einem OECD-Treffen vor einem halben Jahr im Mittelpunkt. Die Schweiz hatte an diesem Treffen nicht teilgenommen. Nordkorea wird nach dem Test einer Atombombe weltweit scharf kritisiert. US-Präsident Obama sieht den neuen Atomversuch Nordkoreas als Bedrohung für den Frieden. Russland verurteilte den Test ebenfalls. Die Europäische Union reagierte mit den Worten, das unverantwortliche Handeln Nordkoreas verlange eine entschiedene Antwort. Nach ersten Erkenntnissen war die Bombe um ein Mehrfaches stärker als beim ersten Test im Oktober 2006. In mehreren Ländern der EU demonstrieren Zehntausende von Bauern für höhere Milchpreise. Die Preise für Milchprodukte seien seit September um bis zu 50% gefallen, teilte der Europäische Bauernverband mit. Dies führe dazu, dass zahlreiche Bauern Mühe hätten, Essen und Kleidung für ihre Familien zu bezahlen. Im Kanton Zürich bleibt der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag. Das Kantonsparlament hat den historischen Wert des 1. Mai höher gewichtet als die mögliche Verhinderung von Krawallen nach dem 1. Mai-Fest. Die SVP verlangte, dass der 1. Mai im Kanton Zürich kein gesetzlicher Feiertag mehr sein solle. Stattdessen hätten Arbeitnehmer einen frei wählbaren Freitag erhalten. Walter Rüegg, der Direktor von Schweizer Radio DRS, geht Ende November in Pension. Als Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat der SRG Deutschschweiz Rüeggs bisherigen Stellvertreter Iso Rechsteiner vor. Die Wahl durch den zuständigen Regionalrat werde im Juni stattfinden, schreibt der Verwaltungsrat der SRG Deutschschweiz in einer Medienmitteilung. Rechsteiner soll das Amt des Radiodirektors befristet wahrnehmen, bis zur geplanten Zusammenlegung von Schweizer Radio DRS und Schweizer Fernsehen zu einer Unternehmenseinheit. Rechsteiner ist zurzeit Mitglied der Geschäftsleitung von Schweizer Radio DRS und verantwortlich für die Regionaljournale. Auf dem Campingplatz am Türlersee im Zürcher Säuliamt sind bei Gasexplosionen mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei explodierte eine erste Gasflasche in einem Wohnwagen. Dieser geriet in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf mindestens 5 weitere Wohnwagen über. Und auch in diesen explodierten darauf Gasflaschen. Der Campingplatz am Türlersee bietet Platz für rund 180 Wohnwagen. Tennis. Beim French Open in Paris stehen die Schweizer Roger Federer und Stanislas Wawrinka in der zweiten Runde. Federer besiegte den Spanier Alberto Martin in 3 Sätzen. Wawrinka benötigte gegen den Franzosen Nicolas de Wilder 5 Sätze. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.446 Punkten plus 0,7%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 1.51,75 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.08,38 Franken. In der Schweiz sind heute erneut Rekordtemperaturen gemessen worden. Laut SF Meteo wurde im Wallis mit mehr als 35 Grad der neue Jahreshöchstwert verzeichnet. So heiß war es in der Schweiz seit Ende Juli 2006 nie mehr. Auch im Mittelland hat SF Meteo verbreitet Temperaturen von deutlich über 30 Grad gemessen. Und auch morgen ist es im Norden zunächst meist freundlich bei 22 bis 27 Grad. Im Laufe des Tages entladen sich jedoch verbreitet teils heftige Gewitter. Im Süden scheint zunächst oft die Sonne bei rund 27 Grad, am Nachmittag und Abend gibt es ebenfalls gebietsweise Gewitter. Am Mittwoch fällt in den Bergen zuerst noch etwas Regen, sonst wird es immer freundlicher bei bis zu 19 Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Das Übel mit den Krankenkassen. Die Prämien steigen um 15% im Durchschnitt. Und das ist bloß eine vorsichtige Schätzung. Das Übel mit der Miete. Der Zins steigt und steigt und das Mietrecht bleibt und bleibt. Und, ebenfalls aus dem Bundeshaus, das Übel mit den missachteten Menschenrechten. Soll die Schweiz tatsächlich den Freihandel mit Kolumbien vorantreiben? Dann Countdown in Tonawanda. Die Belegschaft der GM-Fabrik wartet auf Obamas Entscheid. Stammtischgespräche in New York State. Afrika verscherbelt seine magere Vorratskammer. Ausländische Investoren kaufen Ländereien auf dem schwarzen Kontinent. Und der virtuelle georgische Präsident.
L'État ne fonctionne plus. C'est pour ça que je parle d'un président virtuel qui n'existe plus qu'à travers les télévisions qui sont complètement aux mains de l'appareil de propagande étatique. Donc c'est très grave ce qui se passe et ça peut pas durer très très longtemps.
Georgien funktioniert nicht mehr, der Präsident nur noch via Propagandamedien. Es ist schlimm, sagt Oppositionsführerin Salome Zurabishvili. Dazu das Dossier aus Tiflis. Seit Wochen wissen wir, dass wir uns auf eine Erhöhung der Krankenkassenprämien um mindestens 10% im nächsten Jahr vorbereiten müssen. Das ist die vermutete Prognose. Doch jetzt kommt es noch happiger. Sie sollen im Schnitt sogar sicher um 15% steigen, sagt das Bundesamt für Gesundheit. Doch die Unterschiede von Kanton zu Kanton sind gewaltig. Oliver Washington.
Besonders stark ansteigen dürften die Krankenkassenprämien in den Kantonen Bern, Aargau, Glarus, Obwalden und Uri. Hier rechnet der Bund mit einem Anstieg von 20%. Lediglich um 3% dürften die Prämien in den Kantonen Neuenburg und Tessin ansteigen. Peter Indra, Vizedirektor des Bundesamtes für Gesundheit, erklärt.
Die Unterschiede, die wir errechnet haben, sind keine genauen Werte, die man hier ansieht, aber einfach Größenschätzungen, beruhen einerseits einmal auf der Kostensituation. Da schlagen natürlich Kantone, wie zum Beispiel der Kanton Bern, oben aus, während der Kanton Neuenburg sehr niedrige Kostenentwicklungen hatte. Des Weiteren kommen dazu auch noch die kantonalen Reserven, die in Bern negativ sind und im Kanton Neuenburg sehr hoch sind, die dazu führen, dass der Anstieg besonders hoch oder besonders niedrig ist.
Im gesamtschweizerischen Durchschnitt rechnet das Bundesamt für Gesundheit mit einem Prämienanstieg von 15%. Zum ersten Mal liegt diese Zahl nun schwarz auf weiß auf dem Tisch. Ein Anstieg der Krankenkassenprämien in dieser Höhe. Felix Schnöli, Sprecher von Santé Suisse des Krankenkassendachverbandes, spricht Klartext.
eine durchschnittliche Prämienerhöhung um 15% in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit ist dramatisch.
Genau gleich urteilt Pierre-Yves Meyer, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren.
Für 2010 wird es dramatisch sein, weil die Leute kaum Lohnerhöhung haben werden. Und wir werden auch ein Konsumproblem haben und diese starke Prämienerhöhung wird noch die Sache schlimmer machen.
Gefragt ist nun also die Politik. Das Parlament muss über die von Bundesrat Guschmann geplanten Sofortmaßnahmen entscheiden, also beispielsweise über die geplante Praxisgebühr von 30 Franken. Meyer zeigt sich denn auch zuversichtlich, dass mit verschiedenen Sparmaßnahmen der massive Prämienanstieg noch etwas gedämpft werden kann.
Wenn diese Sparmaßnahmen genommen sind, zum Beispiel über die Medikamente, zahlt man, dass man ungefähr 500 Millionen sparen kann. Wenn diese Maßnahmen genommen sind, kann es einen Effekt auf diese Zahlen noch haben.
Ob Gesundheitsminister Pascal Guschmann bei den Medikamentenpreisen aber tatsächlich den Rotstift ansetzen will, ist fraglich. Denn er müsste sich gegen die mächtige Pharmalobby durchsetzen. Eine weitere Unbekannte, welche noch zusätzlich ins Gewicht fallen könnte, sind die Kosten des Gesundheitswesens für dieses Jahr. Peter Indra vom Bundesamt für Gesundheit sagt,
die Kostenentwicklung, die wir unseren Berechnungen zugrunde gelegt haben, liegt bei 4,2%. Santé Suisse hat uns heute gesagt, dass die effektiven Kosten, also die Kosten, die sie jetzt feststellen, über 5% liegen würden. Sollte sich das über das ganze Jahr hinwegziehen, würde das bedeuten, dass wir Ende des Jahres nicht von 15%, sondern vielleicht sogar von mehr Prozent Kostensteigerungen, Prämiensteigerungen ausgehen müssten.
Wie stark die Krankenkassenprämien definitiv ansteigen werden, steht heute noch nicht fest. Aber gerade diese letzte Aussage von Peter Indra hört sich wie ein Appell an die Adresse der Politiker und der beteiligten Interessengruppen, sich zusammenzuraufen und die Probleme im Gesundheitswesen grundsätzlich anzugehen.
In den Treppenhäusern der Wohnblöcke sind die Mieten Dauerthema. Aber auch im Bundeshaus wird das Mietrecht seit Jahren diskutiert, nicht nur im Treppenhaus. Man sucht nach einem akzeptablen Weg, die Mietzinse zu berechnen. Die Koppelung an den Hypozins gilt als unbefriedigend. Der Bundesrat versuchte es deshalb mit einem Vorschlag, der die Mieten von der Teuerung abhängig macht. Das Resultat ist ein Scherbenhaufen. Der Nationalrat hat mit großer Mehrheit beschlossen, nicht auf diese Revision einzutreten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Bundesrätin Doris Leuthard fasste die Meinungen über das geltende Mietrecht mit vier einfachen Worten zusammen.
Richtig glücklich ist niemand.
Denn die Koppelung der Mietzinse an die Hypothekarzinsen ist nicht nur kompliziert, sondern führt auch zu ständig steigenden Mieten, wobei die Steigerung deutlich über der allgemeinen Teuerung liegt. Vermieter und Mieter einigten sich deshalb in einem historischen Kompromiss auf ein neues Modell, das sich an eben dieser Teuerung orientiert. Der Durchbruch schien in Griffweite. Doch nahm der Bundesrat nachträglich eine, wie sie jetzt zeigt, entscheidende Änderung vor. Er wollte nicht mehr die volle Teuerung bewälzen lassen, sondern die Energie und die Wohnkosten herausnehmen, weil die sonst sozusagen doppelt verrechnet würden. Das aber wiederum wollten die Vermieter nicht mehr akzeptieren. CVP-Nationalrat Thomas Müller als Vertreter des Hauseigentümerverbandes.
Die Verbände der Vermieter fühlten sich getäuscht.
Für die geschlossene SVP geht es nicht an, dass der Bundesrat auf diese Weise an einem historischen Kompromiss herumschraubt, wie Pirmin Schwander festhielt.
Meine Damen und Herren, das geht so nicht.
Wenn aber die Vermieterseite aussteige, mache es auch keinen Sinn mehr, die Vorlage weiterzuverfolgen, gab Brigitta Gadient für die BDP-Fraktion zu bedenken.
Wenn wir es nicht schaffen, für beide eine Win-Win-Situation zu erreichen, dann müssen wir wirklich hier nicht noch wertvolle Zeit und Arbeit investieren.
Und auch die geschlossene Fraktion der FDP-Liberalen mochte nicht mehr mitmachen. Kurt Fluri.
Die vorgeschlagene Lösung mit dem abgeänderten Kompromiss ist so oder so chancenlos. Ersparen wir uns deshalb diesen Kampf.
Was wiederum die kämpferische Bundesrätin Doris Leuthard sichtbar erboste. Den Scherbenhaufen ahnend, stellte sie dem Rat die Frage.
Ist es einfach so, dass der politische Wille, das Mietrecht zu revidieren, heute fehlt? Ich glaube, je mehr ich zuhöre, ist doch Letzteres der Fall. Dann bitte stehen Sie auch dazu und sagen Sie, wir wollen keine Revision mehr.
Denn noch bis vor kurzem hätten praktisch alle Parteien und auch der Hauseigentümerverband betont, wie wichtig eine Revision des unbefriedigenden Mietrechts sei. Genützt hat der bundesrätliche Appell nichts. SVP und FDP sprachen sich geschlossen dafür aus, nicht auf die Vorlage einzutreten, unterstützt von großen Teilen der SP und der CVP. Mit 119 gegen 61 Stimmen bei einer Enthaltung wurde das Mietrecht im Nationalrat bachab geschickt.
Einmal mehr, muss man sagen, diesmal also wegen der Änderung des Bundesrats, wie eben gehört. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, weshalb denn hat der Bundesrat die Energie- und Wohnkosten aus der Berechnung herausgenommen?
Nun, für die Berechnung der Teuerung stützt man sich auf verschiedenste Faktoren, die zusammengerechnet werden. Einer dieser Faktoren, das sind die Mieten. Und da liegt gleich das Problem, wenn die Mieten steigen, ist die Teuerung höher. Und wenn man die Teuerung zur Berechnung von Mieten anwendet, dann führt das wiederum zu höheren Mieten, also eine ewige Aufwärtsspirale. Ein ähnliches Problem gibt es mit den Energiekosten. Die werden nämlich von den Mieterinnen und Mietern bereits über die Nebenkosten berappt, würden also im Teuerungsmodell gleich doppelt belastet. Und deshalb hat der Bundesrat die beiden Posten aus dem Teuerungskorb herausgenommen, mit bekanntem Resultat.
Die Politik tut sich seit Jahren schon schwer mit dem Mietrecht. Hat denn Bundesrätin Leuthardt recht, wenn sie den Wille zur Änderung grundsätzlich in Frage stellt?
Ja, da hat sie wohl recht, was die Vermieterseite angeht. Die Hauseigentümer können nämlich mit der heutigen Lösung ganz gut leben. Die Mietzinsen steigen stetig, deutlich mehr als die Teuerung. Die Mieterinnen und Mieter bluten und wagen es nur in seltenen Fällen, eine Mietzinssenkung zu verlangen, weil man es ja nicht mit dem Vermieter verderben will. Nun, die Vermieter sind im Nationalrat deutlich übervertreten, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung. Die Mieterschaft ist eigentlich viel, viel größer. Und deshalb ist eine Mietrechtsrevision ohne die Vermieter im Nationalrat nicht zu machen.
Das heißt, die erneute Blockade geht auf Kosten der Mieter?
Ja, es bedeutet, dass vorläufig mal alles beim Alten bleibt. Ausschlaggebend bleiben also die Hypothekarzinsen. Zurzeit sind diese stabil, aber sobald es mal mit der Ruhe vorbei ist und die Hypozinsen wieder anziehen, wird es zu massiv steigenden Mieten kommen. Angesichts der ebenfalls massiv steigenden Krankenkassenprämien, haben es eben gehört, könnte das bei vielen Familien zu schweren Belastungen führen.
Und wie geht es weiter mit dem Mietrecht?
Die Vorlage geht als nächstes an den Ständerat. Der hätte theoretisch die Möglichkeit, auf die Vorlage einzutreten, vielleicht doch noch den Wunderkompromiss zu finden, an den im Nationalrat niemand mehr glaubt. Aber die Chancen, man muss es klar sagen, sind gering und die Lust von Bundesrätin Leuthardt, danach einen neuen Anlauf zu nehmen, gleich null. Wenn es in den nächsten Jahren überhaupt eine Änderung des Mietrechts geben soll, dann wird sie nach meiner Einschätzung nicht aus dem Bundeshaus kommen, sondern allenfalls mittels einer Volksinitiative.
Informationen und Einschätzungen direkt aus dem Bundeshaus von Philipp Burkhardt. Für die Schweiz als Exportland sind Freihandelsabkommen ein naheliegender Weg, Absatzmärkte zu erschließen. Das zeigt sich auch im Fall des Vertrags mit Japan. Den hat der Nationalrat praktisch diskussionslos durchgewinkt. Widerstand gab es allerdings bei Kolumbien. Entwicklungspolitische Kreise kritisieren, dass die Schweiz zu wenig kritisch sei gegenüber der Menschenrechtssituation in diesem lateinamerikanischen Land. Und so debattierte der Nationalrat darüber, ob Handelsfragen mit Menschenrechtsfragen verknüpft werden sollen oder nicht. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Kolumbien ist für die Schweiz ein vergleichsweise kleiner Handelspartner. Für rund 300 Millionen Franken importieren wir Waren aus diesem Land, Blumen zum Beispiel, etwa gleich viel exportieren wir dorthin. Von daher ist das zwischen den EFTA-Staaten, zu denen auch die Schweiz gehört, und Kolumbien ausgehandelte Freihandelsabkommen ein kleiner Fisch. Doch es geht ums Prinzip, jedenfalls für die Kritiker. Die Menschenrechtssituation sei, so sagen diese, so schlecht, dass man mit Kolumbien nicht ohne weiteres Freihandel betreiben könne. Kolumbien sei, auch unter dem aktuellen Präsidenten Uribe, das für Gewerkschaften gefährlichste Land der Welt, sagt etwa Joe Lang von den Grünen, und er belegt das mit einer Zahl.
Seit der Machtübernahme Uribes sind 500 Syndikalistas umgekommen.
Die Schweiz verspiele ihre Glaubwürdigkeit, so der Sozialdemokrat Carlos Somaruga, wenn mit Kolumbien Handel getrieben werde, ohne dass auf Verbesserungen bei der Menschenrechtssituation gepocht werde. Und deshalb fordern Linke, Grüne und Grünliberale eine Rückweisung des Vertrages mit dem Ziel von Neuverhandlungen.
Die Bürgerlichen im Rat argumentieren anders. Dieser Freihandelsvertrag sei ein willkommenes Mittel gegen die aktuelle Rezession, sagt etwa Katrin Amacker im Namen der CVP.
Das ist für die Schweizer Exportindustrie eine wichtige Konjunkturmaßnahme und sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.
Zudem könne man in Kolumbien auch Fortschritte bei den Menschenrechten feststellen.
Nicht alles ist ausreichend zum Besten, aber die Richtung stimmt. Das zeigen die abnehmenden Gewaltzahlen in Kolumbien seit dem Jahr 2002 sehr deutlich.
Alle Anträge, den Freihandelsvertrag mit Kolumbien zu stoppen oder allenfalls mit dem EFTA-Partner Norwegen oder auch zusammen mit den USA neu zu verhandeln, wurden abgelehnt. Es sei nicht der richtige Weg, jetzt ein Exempel zu statuieren, meinte die Mehrheit. Dazu beigetragen hatte sicher auch die Fachmeinung der zuständigen Verantwortlichen im Außendepartement. Genau jene Stellen, die sich seit Jahren mit der Menschenrechtssituation in Kolumbien beschäftigen, haben nämlich vor einer Verknüpfung von Wirtschaft und Menschenrechtspolitik gewarnt. Botschafter Thomas Gremminger, Chef der politischen Abteilung 4 im Außendepartement, sagt:
Es gibt wirksamere Mittel, die Menschenrechte in Kolumbien zu fördern, als irgendwelche menschenrechtspolitische Konditionalitäten in diesen Freihandelsvertrag integrieren zu wollen.
Effizienter sei etwa die Unterstützung des in Kolumbien aktiven Büros des UNO-Hochkommissariates für Menschenrechte. Die Schweiz mache hier aktiv mit. Oder dann auch die direkte Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern vor Ort.
Nichts hält uns davon ab, weiterhin unsere bewährten friedens- und menschenrechtspolitischen Instrumente in Kolumbien einzusetzen.
Bei Allianz Süd, dem Zusammenschluss der Schweizer Hilfswerke, bedauert man diese Politik. Bastian Schörgel von Allianz Süd sagt:
Die Schweiz macht eine ganz große Trennung zwischen Handelsverhandlungen und Menschenrechtsdiskussion. Und wir denken, dass jetzt die Zeit kommt, wo dieser Zusammenhang gemacht werden muss.
Der Nationalrat hat entschieden, keine direkte Verknüpfung von Handel und Menschenrechten im Fall Kolumbien, verbunden aber mit der Hoffnung, dass das Morden dort aufhört.
Bundeshausredaktor Dieter Kohler. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Ausverkauf der mageren Vorratskammer, Afrika, und der virtuelle Präsident mit realen Problemen, Georgien. Zuerst aber in die USA. Ein großartiger Ort, um zu leben und zu arbeiten, so wirbt Tonawanda, die Stadt im US-Bundesstaat New York, für sich. Wie großartig der Ort ist, um zu arbeiten, wird sich für all jene zeigen, die in der großen GM-Fabrik dort angestellt sind. In einer Woche entscheidet die Regierung Obama über die Zukunft von GM. Die Wahrscheinlichkeit, dass der einst weltweit größte Autohersteller in ein Konkursverfahren unter Gläubigerschutz geschickt wird, so wie Chrysler vor 3 Wochen, ist groß. Die Stimmung bei GM in Tonawanda entsprechend schlecht. Die Belegschaft zahle für die Fehler des Managements, heißt es, zum Beispiel in der Kneipe Sensations to Saloon, gleich neben der GM-Fabrik. Kneipengespräche mit Peter Vöckerli.
Die schlechte Stimmung beginnt schon vor dem Sensations to Saloon in Tonawanda, New York, auf dem großen Parkplatz neben dem GM-Werk Powertrain.
I'm in a hurry, I got a time frame to get down here.
Kaum einer der GM-Arbeiter will mit einem Reporter aus der Schweiz reden. 10 winken ab, laufen weg, drehen stumm den Zündschlüssel ihres Autos. Der 11. schließlich, Chuck, hat Mitleid.
We've been paying the price for a long time. Just too many bad decisions. You know, GM for years has always been, you know, a dollar short, a day late.
Wir Arbeiter zahlen den Preis seit langem, klagt er. Zu viele falsche Entscheide des Managements, kritisiert er. GM habe immer einen Dollar zu wenig investiert und sei immer einen Tag zu spät gewesen. Einige tausend Arbeiter hatte das Werk einst, heute sind es noch rund 800. Entsprechend sieht es drinnen in der Kneipe Sensations to Saloon neben dem großen Parkplatz aus.
Like I said, there was a few thousand employees and now they're down less than 1,000, so there's nobody to sit on the bar stools any longer.
Einst waren es Tausende, jetzt sind es noch hunderte Arbeiter, sagt Kneipenwirt Dave. Es gibt niemanden mehr, der hier nach der Schicht an der Bar sitzen könnte. Nur noch 5 sind an diesem Nachmittag im Sensations 2 Saloon. Unter ihnen Carl, 50, seit 28 Jahren bei GM, ein typischer Fall.
I would say 90% of the people can or just about knocking on the door to retire.
90% der Belegschaft arbeite seit Jahrzehnten für GM und könne deshalb in den vorzeitigen Ruhestand, aber viele könnten es sich nicht leisten. Ich möchte nicht in Pension, ich habe zwei Kinder im College, das kostet viel Geld, die Rente reicht nicht, sagt er.
Yeah, you hate to retire. Me, I'm only 50 years old. That wouldn't be enough to get two kids in college. That's not gonna pay the bill.
Neben ihm sitzt sein Namensvetter Karl. Wie jeden Tag. Er ist 74, seit 12 Jahren in Rente. Wo soll er sonst hin? 1952 ist er aus Ungarn geflohen und 4 Jahre später nach einer Odyssee von Abschiebungen quer durch Europa in Amerika bei GM, seiner neuen Heimat, gelandet, wo er für 28 Jahre arbeitete.
Did I work for GM?
Ich weiß nicht, habe ich überhaupt für GM gearbeitet, fragt er. Und das spricht Bände. Einst hätte man sich mit stolz geschwellter Brust als GM-Arbeiter geoutet. Es ist eine Schande, was passiert ist. Die GM-Führung hat das Unternehmen in den Untergang geritten, sagt Karl. Sie, die Manager, hätten gedacht, GM sei unberührbar.
It is a shame because they screwed it up big time. And they figured nobody can touch GM. And see what happened.
Wer hätte vor Jahrzehnten gedacht, dass GM einst am Abgrund stehe, sagt auch Steve Finch, der Manager des GM-Werks neben dem Sensations 2 Saloon. Vor 33 Jahren bei seinem Eintritt bei GM habe GM einen Marktanteil von 50% in Nordamerika gehabt, heute seien es noch 20%. Die Existenzkrise bietet GM viele golden opportunities, goldene Möglichkeiten, sich gesund zu schrumpfen, sagt Finch berufsoptimistisch. Wir beschäftigen zu viele Autoverkäufer, haben zu viele Marken, zu viel Infrastruktur.
When you look at how do we recover as a company, you start to unfold golden opportunity now to fix for General Motors. For instance, we just had a lot of dealers, we have a lot of models, we have a lot of infrastructure.
Und ein radikales Gesundschrumpfen plant die Regierung Obama. Falls die Regierung in einer Woche ein Konkursverfahren einleitet, wird der Konzern radikal abgespeckt, dank des amerikanischen Rechts unter Schutz vor Gläubigeransprüchen. Falls in letzter Minute doch noch eine Einigung erzielt und der Konkurs abgewendet wird, wird GM ebenfalls einem radikalen Haarschnitt unterzogen. Zahlen für die Schocktherapie zur Reanimation von GM werden die Steuerzahler, die Obligationäre, die Belegschaft und die Regeln und Gesetze der Marktwirtschaft. GM könnte so, nur so überleben, aber das kümmert die Stammkunden im Sensations 2 Saloon wenig. Sie haben mit GM abgeschlossen. Und Karl, der Ältere, hat seine eigene Geschichte zu verarbeiten. Ein einziges Mal ist er aus seiner neuen Heimat GM in seine alte Heimat nach Ungarn zurückgekehrt, nach Jahrzehnten, doch genau einen Monat vor seiner Ankunft starben seine Eltern, die er nie mehr seit seiner Flucht aus Ungarn 1952 gesehen hat. Keine gute Stimmung im Sensations 2 Saloon. Und der Umsatz, den der Schweizer Reporter bringt, ist auch nicht berauschend.
$2.
Und Karl der Ältere winkt zum Abschied.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Afrikas Regierungen vergeben große Ländereien an ausländische Investoren aus den ölreichen Golfstaaten, aus China, Japan oder auch aus Südkorea. Damit soll die landwirtschaftliche Produktion erhöht werden. Doch zu wessen Vorteil? Kritiker reden von neuem Kolonialismus. Andere glauben an die Möglichkeit, so die Ernährungslage in der Welt zu verbessern. Ein UNO-Bericht dokumentiert nun Chancen und Gefahren dieser Entwicklung. Vor allem Gefahren. Markus Mucklin.
Ein wahrer Run auf Afrikas Böden ist in Gang. Die neureichen Golfstaaten und Länder Asiens wollen ihre Ernährung sichern und unabhängig werden von den Launen der Exporteure. Diese hatten im letzten Jahr mit Lieferboykotten die Nahrungsmittelimporteure in Bedrängnis gebracht. So lassen nun saudische Investoren in Äthiopien Weizen und Reis anbauen, die sie aus dem hungergeplagten Land am Horn von Afrika auf ihren heimischen Markt verfrachten. Ägypten, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit dem Sudan Verträge für die Bebauung von weit mehr als 1 Million Hektaren geschlossen. Auch sie führen den Großteil der Erträge außer Landes. Der Landwirtschaftsexperte Miges Baumann vom Hilfswerk Brot für alle ist alarmiert.
Die Größe der Landnahme, die ist gigantisch. In dieser Studie werden von 2,5 Millionen Hektaren gesprochen. Das sind aber nur einige Länderbeispiele, die hier analysiert wurden. Andere Zahlen sprechen von 15 bis 20 Millionen Hektaren. Das ist so viel wie ganz Deutschland. oder 25% der gesamten Ackerfläche von Europa.
Die auf Landwirtschaftsfragen spezialisierten UNO-Organisationen FAO und IFAD sind ebenfalls besorgt über die Entwicklung und wollten deshalb genau wissen, was abläuft. Der neue Trend der Agrarinvestitionen biete Chancen und Bergerrisiken, halten sie in einer neuen Studie fest. Als Chancen werden diese, dass die Agrarinvestitionen wachstumsfördernd seien und den Regierungen in den Empfängerländern zusätzliche Einkommen brächten. Doch die UNO-Organisationen schätzen die Risiken grösser ein als die Chancen. Miges Baumann von Brot für alle fühlt sich in seiner Skepsis gegenüber der Agraroffensive von Grossinvestoren bestätigt.
Es geht um Landtitel, die nicht berücksichtigt werden, vor allem in Afrika die kollektiven Landtitel. Also den Bauern wird quasi ihr traditionelles Land weggenommen. Dann die Risiken sind die, dass es so schnell geht, so intransparent ist und so mit ganz einfachen Verträgen hier gearbeitet wird, dass sicher ganz viele komplexe Details und die sozialen Aspekte auf jeden Fall ausgeblendet werden. Die ökologischen Aspekte werden ausgeblendet, da steht meistens überhaupt nichts in diesen Verträgen.
Und noch gravierender, mehrere afrikanische Länder, die chronisch unter Hunger leiden, werden zu Agrarexporteuren. Sie können die eigene Bevölkerung nicht ernähren, geben aber ihre fruchtbaren Böden für Exportkulturen frei.
Wie Sudan, wo Tausende von Hektaren verpachtet werden und gleichzeitig Millionen von Dollar Nahrungsmittelhilfe ins Land fließen muss, weil die hungernde Bevölkerung sonst nichts zu essen hat.
Die UNO-Organisationen möchten die neue Offensive auf afrikanische Böden nicht stoppen, aber in geordnete Bahnen lenken. Sie schlagen einen Verhaltenskodex vor. Die Investoren und ihre Gastländer sollten darauf achten, dass die lokale Bevölkerung am Gewinn teilhaben kann. Auch müsste diese ihre Anliegen einbringen können, bevor grosse Ländereien an ausländische Investoren abgetreten werden. Doch es braucht viel Zeit, bis solche Regeln in Kraft sind. Für viele bedrängte und verdrängte Kleinbauern kommen sie mit Sicherheit zu spät.
Mit dem Bericht von Markus Mucklin ist es 18.32 Uhr geworden, das Dossier. Seit dem Augustkrieg steht der georgische Präsident Michail Saakaschwili im Wetter. Bei Dauerprotesten in der Hauptstadt Tiflis wird lautstark sein Rücktritt gefordert. Viele im Land sind überzeugt, der Präsident sei mitverantwortlich dafür, dass Georgien die Teilrepubliken Südossetien und Abchasien verloren hat. Und sie lehnen Saakaschwilis autoritären Regierungsstil ab. Für morgen Dienstag hat die georgische Opposition zu einer Großkundgebung aufgerufen. Die georgische Protestbewegung, eine Innensicht im Bericht von Peter Giesling.
Tiflis in diesen Tagen. Seit dem 9. April trifft sich die georgische Opposition jeden Abend zur Kundgebung. Die Oppositionspolitikerin Salome Zurabishvili spricht zu den Demonstranten. Sie fordert den sofortigen Rücktritt des Präsidenten und Neuwahlen. Eigentlich ist die französisch-georgische Doppelbürgerin Salome Zurabishvili eine durch und durch bürgerliche Frau. Während der Amtszeit von Präsident Chirac kam sie als Botschafterin Frankreichs nach Georgien. Später hat sie der georgische Präsident Saakaschwili abgeworben und Zurabishvili wirkte während kurzer Zeit als Außenministerin Georgiens, bis es zwischen ihr und dem Präsidenten zum Bruch kam. Jetzt ist Zurabishvili Anführerin einer der 8 georgischen Oppositionsparteien, deren Anhänger seit nunmehr 6 Wochen den Rustaveli-Prospekt, den Prachtsboulevard in der Innenstadt von Tiflis, besetzt halten. Die Demonstranten haben vor dem Parlamentsgebäude eine Art Zeltstadt errichtet, mehrere hundert mit weißen Plastikbahnen überspannte Metallgitter, welche Gefängniszellen für den Präsidenten symbolisieren. Für Autos gibt es dort kein Durchkommen mehr, das Parlament ist seit Wochen nicht mehr zusammengekommen, die Regierung trifft sich nur noch gelegentlich außerhalb der Hauptstadt und der Präsident hat sich aus Furcht vor der Opposition in einer Militäreinrichtung verschanzt. Wen auch immer man fragt, die meisten Georgierinnen und Georgier sind äußerst unzufrieden. Wirtschaftlich läuft fast nichts mehr. Es gibt kaum Arbeit, die Renten reichen nicht mehr aus, alles wird teurer, man kann in Georgien kaum mehr überleben. Nun, was würden denn Sie sagen, wenn Ihr Präsident fast 20% des Staatsgebietes verloren hätte? Ich bin gegen Präsident Saakaschwili, weil unsere Gesetze nicht funktionieren, weil viele unter uns keine Arbeit haben und auch keine Freiheit. Wir sind auch nicht einfach gegen Russen, das sind doch auch unsere Freunde. Alles könnte besser sein, wenn unser Staat normal funktionieren würde. Weil es bei den Parlamentswahlen im letzten Frühling zu massiven Wahlfälschungen gekommen war, boykottieren viele der gewählten Oppositionellen seit Anbeginn die Sitzungen des Parlaments. Und jetzt, seit dem Beginn der massiven Straßenproteste, hätten sich letztlich auch der Präsident und seine Regierung aus dem institutionellen Alltag verabschiedet, erklärt Salome Zurabishvili in ihrer Altstadtwohnung in Tiflis. Nur das staatlich kontrollierte Fernsehen versuche Normalität vorzugaukeln. Lange aber sei das kaum mehr durchzuhalten.
L'État ne fonctionne plus. C'est pour ça que je parle des présidents virtuels qui n'existent plus qu'à travers les télévisions qui sont complètement aux mains de l'appareil de propagande étatique. Donc c'est très grave ce qui se passe et ça peut pas durer très très longtemps.
Ja, gesteht Salome Zurabishvili ein, der Präsident habe sie damals äußerst positiv beeindruckt, in jener Zeit, als sie als Botschafterin Frankreichs in Georgien wirkte und dann, als Saakaschwili sie gebeten hatte, den Posten als georgische Außenministerin zu übernehmen. Dann aber sei es ihr ähnlich ergangen wie vielen anderen einstigen Weggefährten Saakaschwilis. Doch sein unkontrolliertes, unausgeglichenes und vor allem autoritäres Verhalten habe der Präsident seine eigenen freiheitlichen und demokratischen Ideen, die Ideale der georgischen Rosenrevolution von 2004, immer mehr verraten. Und weil heute Saakaschwili und dessen engste Umgebung um alles in der Welt ums politische Überleben kämpften, hätten diese Georgien zu einem eigentlichen Polizeistaat mit völlig willkürlich agierenden Sicherheits- und Justizbehörden verwandelt. Heute, so Salome Zurabishvili, sei Präsident Saakaschwili kaum mehr in der Lage, die Wirklichkeit zu erkennen.
C'est une personnalité ultra énergique, donc c'est ça qui explique l'attirance au début.
Saakaschwili sei eben äußerst energiegeladen. Sowas könne schon beflügeln. Heute aber sei der Präsident zu einem politischen Autisten geworden, welcher die Wirklichkeit, wenn sie nicht mit seinen Vorstellungen übereinstimme, nicht mehr wahrnehmen könne. Es sei auch bloß noch eine Frage der Zeit, bis dies auch die internationale Gemeinschaft erkenne.
La communauté internationale n'a pas encore dit que le roi est nu.
Saakaschwili konnte in den letzten Jahren tun, was immer er wollte. Für die Amerikaner vor allem diente er bislang als Vorzeigefigur, welche Moskau dezidiert die Stirn bietet. Beinahe fraglos wird das Regime Saakaschwili denn auch aus Washington und zum Teil aus Kreisen der EU unterstützt. Wer sich derzeit in Georgien umhört, bekommt auch aus äußerst zuverlässigen Quellen mit, wie sehr die Administration Saakaschwili die vom Westen gesprochenen Hilfsgelder vor allem für den Aufbau der Polizei- und Sicherheitskräfte und für größere PR-Aufträge verwendet. Oder während das medizinische Personal des Landes darum bat, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, ließ sich Saakaschwili aus den USA mit dem Privatjet eine Masseurin einfliegen, welche ihm während eines Monats für ein sechsstelliges Honorar den Nacken knetete. Sowas kommt schlecht an in der Bevölkerung. Auch Petre Mamratze, während Jahren Stabschef in Regierung und Parlament, vertritt die Meinung, Georgien habe sich in den letzten Monaten zu einem eigentlichen Polizeistaat entwickelt.
Instead of trying to save the economy of Georgia, they are spending all money for defense and security and police. It's a sort of police state now, almost.
Mamratze war bis zum vergangenen Sommer ebenfalls ein Getreuer von Präsident Saakaschwili. Jetzt hat er die gemäßigte Oppositionspartei Fairness für Georgien gegründet. Die meisten oppositionellen Anführer übrigens setzen sich aus einstigen Anhängern Saakaschwilis zusammen. Sie kämpfen nach wie vor für die Ideale der Rosenrevolution, welche damals von Saakaschwili angeführt wurde. Alle Oppositionsparteien treten für einen westlichen Integrationskurs ein, sind aber der Meinung, die Regierung Saakaschwili habe durch Korruption und Missmanagement die Ziele der Rosenrevolution verraten. Zudem wird dem Präsidenten vorgeworfen, dass er mit ungeschicktem Verhalten maßgeblich zum verhängnisvollen Krieg vom vergangenen August beigetragen habe. Morgen Dienstag, zum georgischen Nationalfeiertag, hofft die radikale Opposition, gegen 100.000 Kundgebungsteilnehmer auf die Straße zu bringen. Saakaschwilis Taktik ist es, auf diese Proteste gar nicht erst einzugehen, die Opposition ins Leere laufen zu lassen. Es ist indes fraglich, ob diese Taktik aufgeht.
Peter Giesling, er hat aus Georgien auch Bilder mitgebracht. Zu sehen sind die auf echo.drs.ch. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.